Ja, dann. Ja, beim Ring sind es N, weil sie haben N Stück und aus jedem geht ein Pfeil raus sozusagen. Ja. Gut, also wir gucken, dass wir weiter hier durch das Zeug durchkommen. Ich habe Ihnen auch dann für den zweiten Teil, falls wir jetzt in den ersten 90 Minuten schon fertig werden, habe ich Ihnen so einen Satz Folien zum Thema LPI mitgebracht und werde Ihnen da ein bisschen was dazu erzählen. Das sind aber relativ viele Folien, irgendwie 170 Stück oder so. Praktisch die komplette Inhaltsbeschreibung für die Level 1 Zertifizierung. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber haben Sie schon mal eine Idee, was für Sachen man da lernt und dann am Ende wissen muss. Gut, wir waren letztes Mal hier ungefähr, glaube ich, stehen geblieben. Also ich glaube, wir hatten uns noch diese verschiedenen Codierungsarten angeguckt, ne? Und hier wird es dann weitergehen. Bei den Übertragungen, das war ja die Geschichte mit der Taktung, also ob man irgendwie den Takt auch mit übermitteln kann. Also die Taktrückgewinnung, da gibt es jetzt die Möglichkeit, eben asynchrone oder synchrone Übertragung zu haben. Und wenn es asynchron ist, dann gibt es gar keinen gemeinsamen Takt. Also Sender und Empfänger sind nicht irgendwie im selben Taktrhythmus. Und bei der Synchronen ist es eben genau andersrum. Das müssen sie sich auf einen gemeinsamen Takt einigen und dann ist praktisch klar, wie die Zeichen oder die Informationen ankommen bei der Empfängerseite. Ja, und damit man es synchron kriegt, braucht man eben entweder einen selbsttaktenden Code, weil dann kann man einfach aus den empfangenen Daten praktisch den Takt wieder rauslesen und damit ist klar, was los ist. Oder wenn der Code nicht selbst getaktet ist, dann braucht man halt noch eine extra Taktleitung. Ja, also im Prinzip eine zweite Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Gut, dann haben wir hier zwei Beispiele gehabt, wie das Ganze funktionieren könnte. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir hatten über dieses Bitstopfen kurz gesprochen, ja, im Zusammenhang, damit das eventuell unklar wird, was für Zeichen übertragen werden, wenn sich die zu sehr häufen oder sowas. Ja. Und hier geht man jetzt hin und fügt einfach nach 5 1-Bits ein zusätzliches Nullbit an, ja, damit diese Folge von Einsen nicht zu lang wird. Das ist so ein Beispiel, um einfach so monotone Folgen dann immer noch auseinanderhalten zu können, erkennen zu können. Letzten Endes wird es aber immer passieren, dass man irgendwelche Sachen auch falsch überträgt und da ist jetzt dieser ganze Bereich der Fehlererkennung und Fehlerkorrektur wichtig. Wir haben ein bisschen über Prüfcodes gesprochen, vor allem so Paritätsgeschichten. Ja, dazu haben wir hier dieses Bild gehabt. Also das ist praktisch schon direkt etwas, wo zwei Paritäten ausgerechnet werden. Man nimmt immer so einen ganzen Block und kann dann über die Zeilen und über die Spalten jeweils ein Paritätsbit ausrechnen und insgesamt entsteht dann ein Paritätsbyte, was man an so einen Block von Bytes dranhängt. Ja, und das macht man immer so, dass man entweder gerade oder ungerade Parität hat und der Unterschied ist einfach, dass man sagt, so ein Byte, wie es insgesamt übertragen wurde, soll eine gerade Anzahl an Einsen haben oder eine ungerade Anzahl an Einsen. Ja. Und die Idee ist jetzt eben, dass beim Empfänger halt geguckt wird, ist es immer noch der Fall, also ist diese Eigenschaft, dass es eine gerade Anzahl ist, ist die erhalten geblieben, wenn nicht, dann weiß man, dass es irgendwo einen Fehler gegeben hat. Und mit der einfachen Parität kriegt man halt nur raus, dass es einen Fehler gab, aber nicht, wo der gewesen ist. Und wenn man so ein Rastermodell macht, dann kann man eventuell auch erkennen, wo genau der Fehler war. Weil wenn ich hier an einer Stelle praktisch ein Bit kippe in so einer Matrix, dann ändert sich in der entsprechenden Zeile das Bit, das ist dann falsch, also ich sehe, dass diese Zeile falsch ist und ich sehe gleichzeitig, dass diese Spalte falsch ist und darüber kann ich das dann eindeutig zuordnen. Ja, aber es geht halt nur, wenn ich genau einen Fehler habe. Sobald ich zwei Übertragungsfehler in so einem Block drin habe, kann ich die immer noch erkennen, aber dann nicht mehr korrigieren. Gut, dann haben wir über diese CRC-Prüfsummen gesprochen. Das ist zwar ein interessantes Thema, aber ich werde sie nicht jetzt in der Klausur da eine Polynomdivision machen lassen. Ja. Also es ist halt viel, letzten Endes einfach Rechnerei, und wenn man da an der ersten Stelle irgendwie einen Fehler macht, dann ist alles, was dahinter kommt, für die Katz gewesen, und ja. Ja, das ist einfach im Prinzip, das ist eins dieser Verfahren, ist, mit denen man Fehler feststellen kann. Ne? Das sollte man schon noch wissen, aber Sie müssen das jetzt hier nicht rechnen können. Ja, dann war kurz noch was zu Datenübertragungsverfahren, da kommt dann ja später noch mehr zu. Diese Grundidee Basisbandübertragung, da ändert man zwar vielleicht das Medium, aber letzten Endes bleiben die Sachen irgendwie ähnlich. Also zum Beispiel, wie analoge Telefonie funktioniert, dass man halt einen bestimmten Frequenzbereich hat, wo die gesprochene Sprache drin auftauchen kann, und das wird direkt umgesetzt in entsprechende elektrische Signale mit den gleichen Frequenzen. Also es ist eine 1:1 Umsetzung. Das wäre eine Basisbandübertragung, und das Wesentliche ist eben, dass man praktisch den kompletten Kanal für eine einzige Übertragung verwendet. Und wenn jetzt der Kanal irgendwelche Eigenschaften hat, dass bestimmte Teile des Spektrums zum Beispiel nicht gut übertragbar sind oder gar nicht genutzt werden können, dann würde dieser Teil natürlich auch rausfallen aus der natürlichen Sprache. Also wenn man jetzt feststellen würde, dass Kupferkabel ausgerechnet den Frequenzbereich, in dem wir normalerweise reden, nicht übertragen können, dann müsste man beim Telefonieren irgendwie mit besonders hoher Stimme sprechen oder sowas, ja, damit man wieder in einen Frequenzbereich reinkommt, wo es noch funktioniert. Aber das ist zum Glück natürlich nicht der Fall. Ja, und im Gegensatz dazu haben wir die Breitbandübertragung.
Haben Sie schon gestern auch aufgenommen?
Ich habe gestern auch aufgenommen, ist auch online.
Okay.
Ja, also die Audiodateien finden Sie ja immer nur auf meiner Webseite, und ja, also was ich nicht aufgenommen habe gestern, war nach der Probeklausur die Besprechung dazu. Ich habe nur den Wiederholungsteil aufgenommen. Ja, und also bei der Breitbandübertragung, da macht man das nicht. Also da nimmt man nicht ein Signal und setzt das 1:1 um auf irgendeinen Kanal, sondern man kann jetzt praktisch mehrere Signale irgendwie kombinieren, und dazu muss man irgendeine Modulierungstechnik verwenden, ja, damit die Dinger nachher unterscheidbar auch sind. Ja, und dann kommen wir zu diesen Multiplex-Übertragungen, wo wir eben genau das machen. Und es gibt jetzt hier prinzipiell verschiedene Dinge, die man tun kann. Also das ist nochmal das Klassische. Wir haben irgendein Signal, und das wird über einen Kanal übertragen. Das wäre so eine 1:1 Zuordnung. Und jetzt können halt auch andere Dinge passieren, dass man zum Beispiel mehr Informationen zu übertragen hat, als durch einen Kanal durchpassen. Da müsste man noch einen zweiten oder mehrere hinzunehmen. Oder was eben andersrum der Fall sein kann, dass der Kanal, den man hat, eigentlich viel zu groß ist, überdimensioniert für das, was man transportieren will. Und dann will man durch Multiplexen eben versuchen, über einen Kanal mehrere Sachen zu übertragen. Ja, und wenn Sie jetzt noch hingehen und mehrere von diesen großen Kanälen bündeln, dann kriegen Sie halt Flexibilität, dass Sie sowohl Sachen, die kleiner als ein Kanal sind, als auch Sachen, die größer als ein Kanal sind, irgendwie clever auf diese mehreren Kanäle verteilen können. Ja, das Ziel ist natürlich immer, so einen bestehenden Kanal, der hat da was gekostet, den einzurichten, den möglichst gut auszulasten. Das ist hier nochmal beschrieben. Und vom Prinzip haben wir eben dann so verschiedene Techniken des Multiplexen. Es gibt dieses Raum-Multiplex-Verfahren. Es kommt jetzt gleich zu allem, kommen noch mal kurz die Folien. Ja, also beim Raummultiplexen geht es darum, den Raum irgendwie aufzuteilen. Das kann zum Beispiel einfach bedeuten, dass man mehrere Kabel verlegt, ja, die jeweils separat genutzt werden, oder bei Funkstrecken könnte man irgendwie so leicht versetzt nebeneinander Funksignale verschicken, wenn man so Richtfunk irgendwie betreibt. Da muss man halt schauen, dass die Empfänger weit genug auseinander stehen, dass sie nicht jeweils das andere Signal auch noch auffangen. Und die Dinger sind dann halt komplett unabhängig voneinander, die können sich nichts tun. Ja, in der Praxis gilt es natürlich nicht immer, wenn Sie zum Beispiel mehrere Kabel parallel verlegen und die sind nicht geschirmt oder so, dann gibt es schon so Übersprecheffekte, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Dann das Frequenzmultiplex-Verfahren. Wir haben ja, ja einen Frequenzbereich, der insgesamt genutzt werden kann auf dem Kanal und der wird jetzt einfach in verschiedene Bänder unterteilt. Und das macht man auch so, dass man immer so ein bisschen Abstand zwischen diesen Bändern lässt, damit es keine Fehlinterpretationen geben kann. Es ist ja vielleicht nie so hundertprozentig exakt und wenn man diese Lücke nicht hätte, dann könnte es eben sein, dass aus einem Band was in das andere, in das benachbarte Band rüberkommt und dann dort interpretiert wird, was dann halt falsch wäre. Zeitmultiplexen geht einen anderen Weg, nutzt die vollständige Bandbreite immer aus, aber macht ähnlich wie so ein Betriebssystem, ein Scheduler, halt eine Zeitschaltung, dass immer für einen bestimmten Bruchteil ein Kanal oder eine Quelle halt ihre Sachen übertragen kann und dann kommt die nächste dran. Ja. Und da kann man entweder eine gleiche oder faire Aufteilung machen, ja, dass wenn wir jetzt in diesem Beispiel hier drei Quellen haben, dass die jeweils genau gleich viel Zeit kriegen, also gleich große Slots haben, aber man könnte es auch unterschiedlich machen, dass es also priorisierte Signale gibt, die immer etwas mehr Zeit bekommen, ja, oder man kann es auch dynamisch einfach handhaben, abhängig davon, wie viel von einer Quelle jetzt gerade erzeugt wird an Daten. Es kann ja sein, dass die nicht so eine Stream-Eigenschaft haben, also permanent in gleicher Rate irgendwie was produzieren, sondern also abhängig davon, was gerade passiert, unterschiedlich viele Informationen kommen. Ja, ein typisches Beispiel für sowas wäre zum Beispiel diese ganze Telefoniegeschichte, wenn Sie ganz viele Leute haben, die mit dem Handy unterwegs sind und gerade telefonieren, dann wird natürlich nicht permanent gesprochen und in den Gesprächspausen braucht dieses eine Handy keine weiteren Daten rausschicken. Ja, dann kann es auf so einen Minimalkanal praktisch runtergefahren werden. Okay, das ist nur noch mal eine grafische Darstellung von diesem Zeitmultiplexer. Und diese Code-Multiplexing-Geschichte werde ich auch nicht abfragen in der Klausur. Ja, das ist Code Multiplexing, das war diese Idee, dass Sie praktisch ein Codewort haben für jeden Sender, was in einem viel schnelleren Takt sich verändert und dass Sie das über die Nutzdaten drüberlegen, die Sie versenden wollen. Ja, und das machen Sie für mehrere und dann können Sie die entstehenden Signale, also hier haben wir das einmal für Datenstrom A und einen Code A und hier nochmal dasselbe Spiel für B. Und wenn Sie dann die resultierenden Signale hier, wenn Sie die einfach aufaddieren, dann entsteht sowas, was hier verschiedene Höhen praktisch erreicht. Und das kann dann, wenn die Codes geeignet gewählt worden sind, auf der Empfängerseite wieder rausgerechnet werden. Dann kriegen Sie wieder die beiden Sachen zurück. Ja, das sieht dann so aus. Aber ich fand die Art und Weise, wie der Integrator hier arbeitet, der praktisch für einen bestimmten Zeittakt mitverfolgt, wie viel sich da getan hat, ja, und daraus dann nachher entscheiden kann, ob das jetzt zu dem einen oder zu dem anderen gehörte, das fand ich etwas zu kompliziert, um das jetzt irgendwie abfragen zu wollen. Ja, das wäre was, wenn wir zum Beispiel eine Kofferklausur gemacht hätten, wo Sie Ihre Sachen alle mitnehmen können oder so, dann wäre das was Schönes gewesen, hätte man da zum Verständnis irgendwie was fragen können. Aber so wollte ich das jetzt nicht drin haben. Okay, hier ist nochmal eine Darstellung von ein paar Modulationsverfahren. Ja, das kann man entweder über die Amplituden machen oder über die Frequenz oder auch durch Phasenverschiebung. So, dann kommt dieser große ISDN Blog, später auch noch der ATM-Blog. Also diese ganzen ATM-Details, da habe ich ja nochmal einen ganzen separaten Foliensatz zu gemacht. Die werde ich auch nicht abfragen. Da werde ich also vielleicht gar nicht drüber gehen nachher. Ich hatte Ihnen diese ATM-Zusatzfolien gegeben, weil mir das, was in dem hier in dem Standard-Telekommunikationsfoliensatz drin stand, nicht ausführlich genug war. Ich hatte den Eindruck, dass man da nicht genug davon mitkriegt. Aber ich fand, dass das keine gut prüfbaren Sachen sind, weil bei diesem ATM-Zeug sind unter anderem auch viele, viele Werte irgendwie genannt und viele Eigenschaften, die man einfach nur pur auswendig lernen müsste. Und das haben Sie ja schon mitgekriegt, das ist nicht die Art von Prüfungsfrage, die ich gut finde. Gut, also ISDN, der Schnelldurchlauf, wir haben diesen Basisanschluss. Sie haben ja zum Multiplex-Anschluss gestern in der Probeklausur Fragen gesehen und hier haben wir halt die Eigenschaften beim Basisanschluss. Ja, es gibt zwei von diesen B-Kanälen, wo die eigentlichen Daten drüber laufen und einen D-Kanal, ja, der für die Signalisierung, also Verbindungsaufbau und so Steuerinformationen und sowas zuständig ist. Und also diese Bezeichnungen hier, digitale Vermittlung und so weiter, das brauchen Sie sich auch nicht in der Form merken, genauso diese ganzen ISDN-Referenzpunkte. Ja, das ist mehr so interessant für jemand, der da die Verkabelungen macht und irgendwelches Zeug auspackt, was da die entsprechenden Beschriftungen drauf hat. Auch diese Unterscheidungen zwischen einem normalen Anschluss und einem Anlagenanschluss ist für die Praxis natürlich ein wichtiger Unterschied, wenn man irgendwie TK-Anlagen installieren will, aber finde ich jetzt auch nicht wirklich interessant. Gut aufbauender ISDN-Adresse, die ISDN-Rufnummer enthält, das taucht dann später nochmal beim Mobilfunk auf, kann man mal gesehen haben, aber also zum Beispiel sowas hier, diese ganzen Kennungsnummern und was sich für Dienste dahinter verbergen, ja, was will man damit, außer dass man es nochmal irgendwo nachschlägt, ja, wenn man es braucht. Gut, hier als grobe Übersicht, die ISDN-Leistungsmerkmale, das sind aber im Prinzip dieselben, die wir auch bei analoger Telefonie inzwischen haben, das hatte ich gestern auch irgendwie schon mal gesagt. Ja, diese Details des Verbindungsaufbaus, also was da protokollmäßig gefahren wird, machen wir auch nicht. Hier sind wir dann wieder beim Primär-Multiplex-Anschluss, also das war ja das, was wir gestern hatten. Der ist ja auch damit die Basis für noch größere Typen, also deswegen hat er auch diese Zusatzbezeichnung PCM30, weil da halt 30 Nutzkanäle gebündelt sind. Und dann kriegt man halt raus, dass man insgesamt 2 Megabit pro Sekunde Kapazität hat, indem man diese ganzen Kanäle aufaddiert. Und das sollte man schon wissen, wie auch die entsprechende Eigenschaft beim Basisanschluss. Ja, was hier halt dazu kommt, ergänzend, was es beim einfachen Anschluss nicht gibt, ist dieser zusätzliche Synchronisationskanal. Und der Steuerkanal hat halt eine andere Bandbreite hier, also der ist größer, der ist 4-mal so groß wie der andere. Beim Basisanschluss waren es 16 Kilobit. Ja, und dann gibt es halt diese Bezeichnungen E1, E2 und so weiter, die tauchen irgendwo später. Ja, ein paar Folien weiter nochmal auf. Das E1 ist eben genau dieser einfache Primär-Multiplex-Anschluss und die höheren E irgendwas Ja, das sind einfach zusammengeschaltete Versionen von praktisch mehreren solchen Multiplex-Anschlüssen. In den USA machen die das ein bisschen anders. Das können wir ignorieren. Also ich betrachte hier nur das in Deutschland übliche System. Ja, die haben halt ein anderes Paket gebündelt und das hat dann entsprechend andere Eigenschaften. Gut, ich werde Sie auch nicht fragen, was plesiochrone digitale Hierarchien sind. Aber diese Bezeichnung hier, die könnte man schon mal gesehen haben, dass man einfach weiß, wie die entstehen. Also wenn Sie sowas sehen wie PCM 120, dass aus der Bezeichnung einfach klar ist, das sind 4 PCM 30, ja, weil da ist die 30 einfach mit 4 multipliziert. Und dann kann man ausrechnen, ja, was insgesamt für eine Kapazität jetzt da vorhanden ist. Ja, und bei den ganzen anderen funktioniert das genauso. Gut, dann ging es ein bisschen hier auch schon um ATM. Ich überlege gerade, wo der ganze große Rest davon eigentlich ist. Ja. Ja, also die Information, was man grundsätzlich mit Breitband eigentlich machen will, also wofür man einfach mehr Kapazität braucht, das könnte schon interessant sein. Das eben so Sachen wie Video on Demand oder sowas, dass man das halt nicht über eine normale Telefonleitung, über ein Modem gescheit übertragen kann. Und so ein paar grundsätzliche Eigenschaften von ATM, aber wirklich nur elementare Dinge, sollte man auch in Erinnerung behalten, dass das ganze Paket vermittelt ist. Ja.
Ja. Und halt dann Paketvermittlung erklären können.
Ja.
Dass verbindungsorientiert ist und was
sowas. Ja. Ja, und dann hatten wir hier diese beiden Verbindungstypen, wo das Konzept virtueller Kanal und virtueller Pfad war. Und da war die Idee, dass man praktisch einen virtuellen Pfad hat, in dem dann mehrere virtuelle Kanäle irgendwie zusammen sind. Das wäre auch nicht verkehrt, wenn Sie das mal gesehen haben. Also dass diese Begriffe irgendwie da sind. Nicht so, dass Sie jetzt genau angeben müssen, wie das Ganze aufgebaut ist zum Beispiel. Ja, also was ich auch nicht abfragen würde, wäre das nächste hier, hier so Header-Aufbau und sowas. Ja. Okay, dann hatten wir so einen Kurzüberblick noch über verschiedene Zugangstechniken. Das meiste davon wird ja wahrscheinlich schon also zum Großteil vor der Vorlesung bekannt gewesen sein. Ja, also die Möglichkeiten über Modems eine Internetverbindung aufzubauen, kennt man und kann so grob diese maximalen Geschwindigkeiten vielleicht auch einordnen. Ja, es hat im Prinzip mit diesen 56 Kilobit Modems hat es dann aufgehört, danach sind die dann nicht mehr groß weiterentwickelt worden, weil dann einfach bessere Techniken verfügbar waren. Es ist dann ja etwas früher schon ISDN mit 64 Kilobit oder 128 bei Kanalbündelung gekommen und spätestens seit DSL sind diese ganzen Sachen alle uninteressant geworden. Hier ist nochmal der Hinweis, das hat man gestern auch nochmal kurz, dass die Baudrate nicht identisch mit der Bitrate ist. Ja, weil bei Baut geht es darum, wie viele Symbole kann ich in einer Zeiteinheit, in einer Sekunde übertragen. Und das ist halt nur dann identisch mit der Bitrate, wenn es genau zwei Symbole gibt, 0 und 1. Und abhängig davon, was ich eben für eine, wie ich meine Daten übertrage durch das Medium, habe ich da halt andere Sachen. Gut, dann haben wir ein bisschen über DSL gesprochen. DSL kann halt zumindest auf Teilstrecken diese vorhandene Kupferdrahtinstallation nutzen. Und damit ist es also nicht nötig, dass man jetzt irgendwie jedem Glasfaser ins Haus legt. Das Klassische, was man hat, ist eben ADSL, also die normalen Anschlüsse, die man so von den Providern vermietet bekommt. Das sind alles ADSL-Anschlüsse, die einen größeren Downstream haben als Upstream, weil so die Idee ist, dass man von zu Hause aus konsumiert, irgendwelches Zeug halt runterlädt und dafür nur die Anforderungen praktisch an die Webserver schicken muss. Das heißt, so ein ADSL-Anschluss ist jetzt eher schlecht geeignet, wenn ich zum Beispiel einen Webserver zu Hause betreiben will. Ja, dafür müsste man dann, wenn man sowas machen wollte, einen umgekehrten ADSL-Anschluss irgendwie haben, wo die Upstream und Downstream vertauscht sind. Jetzt hier auch sowas, die aktuell gültigen Höchstgeschwindigkeiten, die da erreichbar sind oder sowas, würde ich nicht abfragen in der Form, schon alleine, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob die Werte dann tagesaktuell noch gelten. Ja, es entstehen ja neue und bessere DSL-Techniken ständig. Also ich würde sie dann auch nicht, da kommt gleich noch eine Folie mit diesen ganzen verschiedenen DSL-Techniken, wo dann drin steht, was da jetzt die jeweiligen Höchstgeschwindigkeiten sind, das würde ich in der Form auch nicht abfragen. Aber dass Sie so einen Unterschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen DSL kennen und erklären können, das wäre schon wichtig.
Aber nur die Grundlage, jetzt nicht den Unterschied zum Beispiel zwischen XDSL und VDSL.
Nee, was ist XDSL? XDSL ist doch nur eine Sammelbezeichnung für alle DSLs, oder?
Ja, es gibt doch eine ganz neue X2-DSL oder so. Das ist jetzt dann ab 25 Mbit aufwärts oder so.
Mhm. Also wir haben dieses VDSL und VDSL2, was 100 Mbit pro Sekunde kann. Aber wie gesagt, das ist das, was wir hier auf dieser Folie hatten. Ja, also da würde ich Sie jetzt nicht damit quälen, dass Sie genau einordnen müssen, welches Ding jetzt welche Geschwindigkeit hat. Ja, das ist für mich was, da ruft man irgendwo eine Übersichtsseite zu DSL auf und dann guckt man das nach, um welches DSL geht es gerade. Ja, aber dieses grundsätzliche symmetrisch oder nicht symmetrisch, das schon. Und auch dieses Prinzip, da hatte ich Ihnen damals ja so ein Screenshot von meiner Fritzbox gezeigt, wo man im Prinzip genau diese Darstellung auch sehen konnte, dass eben das ganze Spektrum, was zur Verfügung steht, in ganz viele Teilfrequenzen unterteilt ist und ein paar davon werden für den Upstream reserviert und ein paar davon für den Downstream. Dazwischen gibt es eine kleine Lücke. Ja, und es kann jetzt halt passieren, dass, weil irgendwie die Leitungen nicht gut sind, die zum nächsten Punkt des Providers führen, dass Teile dieses Spektrums nicht genutzt werden. Ja? Obwohl vielleicht im Nachbarhaus das gesamte Spektrum genutzt werden kann. Also das nimmt einfach Rücksicht auf die physikalischen Eigenschaften des konkreten Anschlusses und versucht, das Optimum rauszuholen. Gut, dann haben wir ja, okay, Kabelfernsehen ist egal. Bei Satelliten sollten Sie diese grundlegende Unterscheidung kennen, dass es eben die Billigvariante gibt, wo Sie vom Satelliten nur empfangen und dann einen Rückkanal brauchen. Das heißt, da hat man ein Modem oder ISDN-Zugang und muss halt die Anforderungen, die man an irgendwelche Server schickt, über diesen Rückkanal schicken und der Downstream läuft dann eben über einen Satellit. Das entspricht ja eigentlich dem, was man beim Fernsehempfang auch macht. Fernsehen über Satellit ist auch ein reines Empfangen und fürs Fernsehen braucht man keinen Rückkanal, weil eh alle das Gleiche kriegen. Und besser nutzbar ist halt eine Zwei-Wege-Satellitenverbindung, da fällt der Rückkanal weg. Dafür sind natürlich andere Anforderungen an die Antenne und die Technik gestellt, weil das Ding eben auch nach oben senden können muss. Okay, und die Preise, die es da jetzt gibt, also das ist alles nicht interessant, ne? Gut, dann ging es weiter mit Mobilfunk. Diese historischen Geschichten zu A-Netz, B-Netz, C-Netz und so weiter, da werde ich Sie auch nicht nachfragen. Das ist einfach interessant, das mal vielleicht gesehen zu haben, wie die Geschichte davon war. Also da haben wir also Informationen drin gehabt, wie das zum Beispiel im A- und B-Netz man keine feste Rufnummer hatte, sondern über eine Vermittlungsstelle irgendwie verbunden werden musste. Also nicht direkt anrufbar war, aber das ist eben einfach, das ist mehr so anekdotenmäßig. Gut, dann haben wir diese Informationen zum Aufbau des GSM-Netzes gehabt. Das würde ich jetzt auch nicht vollständig haben wollen, aber dieses Konzept der Zellen, das sollten Sie schon kennen. Und so ein bisschen, wie diese Geschichten funktionieren hier mit dem Home Location Register und Visitor Location Register. Ja. Also wie funktioniert das, wenn ich jetzt jemand anrufe und irgendwie das Netz ja feststellen muss, wo hält er sich gerade auf? Also das könnte man sich nochmal anschauen. Aber das wären auch keine Sachen, wo ich jetzt eine Frage stellen würde, wie beschreiben Sie einfach mal, wie das funktioniert, ja, ohne irgendwelche Hilfestellungen oder sowas, sondern das wäre dann was, wo Sie praktisch schon Teilinformationen kriegen und das irgendwie noch ergänzen müssen. Ja, hier ist auch nochmal dieses Zellkonzept dargestellt. Und das ist so ein Konzept der Übernahme gibt, wenn Sie aus einer Zelle in die nächste Zelle fahren. Das sollten Sie auch wissen. Und im Prinzip, was passiert, wenn man an den Rand einer Zelle fährt? Ja, da hat man ja gesagt, es ist so, je weiter ich mich jetzt aus dem Zentrum einer Zelle entferne, dann wird ja mein Abstand zur Basis da immer schlechter oder immer größer und damit die Empfangsqualität immer schlechter. Und wenn das praktisch unter einem gewissen Level fällt, dann fängt das Telefon schon an und guckt, was gibt's hier noch? Gibt's vielleicht noch andere Stationen? Und wenn es dann eine findet, die besser ist, und dann erkennt man ja auch, dass man sich darauf zubewegt, weil die auch immer besser wird, dann findet halt irgendwann so eine Übergabe statt. Okay, Leistungsmerkmale. Diese Folie hier können Sie auch vergessen, weil diese Datendienste, die hier genannt sind, das sind auch historische Datendienste aus der Einführung des GSM-Prinzips. Heute nimmt man ja andere Techniken her, wenn man jetzt zum Beispiel mobiles Internet haben will. Okay, auch diese Auflistung der diversen Teledienste ist auch nicht so interessant, weil das auch überwiegend Sachen sind, die keiner nutzt. Also wer versucht, übers Handy einen Fax zu verschicken? Ja. Okay, auch diese Wirtschaftszahlen hier nicht, die sind sowieso von 2007. Prinzip auch der ganze Rest bis hin zu diesem, also ab Next Generation Networks würde ich mir die Sachen dann nochmal wieder anschauen. Hier finde ich dann vor allem interessant die paar Sachen, die wir zu UMTS gesagt haben.
Also ist darüber Unterschied Edge wie RTS oder so oder HSDFC?
Nee. Nee, also ich würde mir halt dieses UMTS noch anschauen und diese Ideen der Zellstruktur. Ja, das ist eben abhängig davon, was für Bewegungsgeschwindigkeiten man auch erreichen will, unterschiedliche Zellbereiche gibt, über die man dann versorgt wird. Ja, dass man also diese Pico-Zellen hat, die praktisch innerhalb von einem Haus irgendwie funktionieren, dann diese Mikrozellen, die sowas wie eine Stadt und Umgebung abdecken, ja, und dann geht es entsprechend weiter. Und wenn Sie jetzt halt in einer Pico-Zelle wären, könnten Sie nicht irgendwie das mit einer Autofahrt verbinden, ja, weil ich meine, die ist eh viel zu klein dafür, aber die Geschwindigkeit wäre auch zu hoch. Und wir hatten hier an der Stelle noch gesagt, dass UMTS eigentlich auch ein Handover zu GPRS machen soll, wenn die UMTS-Verbindung zusammenbricht. Ich glaube, da hatte einer von Ihnen mir gesagt, das würde nicht funktionieren. Aber, also dass die Verbindung dann komplett abbricht, dass es nicht einfach langsamer wird, sondern komplett weggeht. Aber zumindest formal ist es irgendwie angedacht, dass so ein Handover möglich ist. Okay. Gut, diese anderen Systeme, die da auch noch entwickelt werden, werde ich jetzt nicht auch noch zusätzlich mit betrachten. Ich habe das nicht mit betrachtet, auch für die Prüfung nicht. Okay, dann ist der letzte Themenblock, den es hier noch gibt, ist Voice over IP. Und da haben wir halt erstmal diese grundsätzlichen Geschichten, dass es, Moment, wo sind wir? Ja, dass es also einmal dieses SIP-Protokoll, das Session Initiation-Protokoll gibt, was dafür zuständig ist, eben Gesprächsaufbau überhaupt zu ermöglichen. Also da werden nicht die eigentlichen Daten, Gesprächsdaten dann übertragen, sondern da geht es nur darum, überhaupt Verbindungen herzustellen. Das kommt dann gleich auch nochmal etwas mehr im Detail. Und für die eigentliche Datenübertragung, also das Gespräch selber, ist im Wesentlichen das Real-Time-Transfer-Protokoll, also RTP, zuständig. Ja, die ganzen anderen Sachen haben dann noch was damit zu tun, dass das irgendwie nicht ausreicht, aber prinzipiell wird RTP verwendet, um die eigentlichen Daten zu übertragen. Ja, das heißt, wir haben als wichtigste Protokolle hier das SIP und das RTP. Und was SIP eben macht, ist unter anderem erstmal festzustellen, wo ist der Benutzer überhaupt. Der muss natürlich sich angemeldet haben, ja, damit das System irgendwie rausfinden kann, wo er ist. Dann gehören auch so Sachen dazu, dass prinzipiell zum Beispiel verschiedene Codecs unterstützt werden für die Codierung halt der Tondaten. Und da könnte es sein, dass jetzt zwei SIP-Telefone oder VoIP-Telefone, dass die unterschiedliche Codecs nur beherrschen. Und das gehört auch zur SIP-Geschichte dazu, dass die sich darüber austauschen, was sie denn für Protokolle unterstützen, ja, und dann eben aushandeln, wie jetzt kommuniziert wird. Es könnte theoretisch auch sein, dass zwei inkompatible VoIP-Telefone miteinander sprechen. Die müssen dann über SIP sich zumindest so weit verständigen können, dass sie dann am Ende sagen, tut mir leid, ist kein Gesprächsaufbau möglich, weil wir keine gemeinsame Sprache sprechen. Ja. Verfügbarkeitsprüfung enthält dann auch sowas wie, ob der Angerufene überhaupt bereit ist, Gespräche anzunehmen. Es könnte sein, dass er gerade spricht und das Ding so konfiguriert hat, dass er kein Anklopfen oder irgendwas kriegt, dann wird halt auch entsprechend direkt die Information zurückgegeben, der ist nicht da. Okay, dann haben wir dieses Konzept von, also hier interessiert mich nur der untere Teil, mit diesem User Agent, Registrar Server, Proxy Server und so weiter. Da kommen dann gleich auch noch mehr Folien dazu. Vom Prinzip, die Art, wie über SIP kommuniziert wird, ja, kann ein bisschen an HTTP erinnern. Ja, es werden so Requests an einen SIP-Server geschickt und es kommt eine Response zurück, die auch immer mit einem Response-Code eingeleitet wird. Das ist eigentlich die gleiche Art und Weise, wie das HTTP-Protokoll funktioniert. Und hier sieht man jetzt so eine Reihe von SIP-Responses. Also das ist jetzt wieder, ne, die Nummern, würde ich sie nicht nachfragen. Ich glaube, wir hatten in irgendeinem anderen Zusammenhang mal was gesehen. War das SIP? Ich hatte Ihnen irgendwann eine Aufgabe gegeben mit so verschiedenen Response-Codes. Das war HTTP. Da war die Frage, wie die irgendwie kategorisiert sind oder sowas. Naja, ja. Und das, was ich ganz interessant finde, ist, dass diese SIP-Nummern auch so funktionieren. Also es ist die gleiche Art von Kategorisierung. Ja. Also mich interessiert jetzt nicht, welche Nummer was macht und ob der Dreierbereich jetzt irgendwie eine besondere Aufgabe hat, aber dass man überhaupt HTTP-artig das Ganze aufgebaut hat und das auch in so Nummerngruppen kategorisiert hat. Okay. Gut, es gibt dann eben SIP-Clients, die zum Beispiel auch Hardware-Endgeräte sein können. Also Sie können ja auch ein Voice-over-IP-Telefon kaufen und also was einen Netzwerkanschluss hat oder eben ein Softphone verwenden. Und ja. Und dann gibt es diese verschiedenen Server, die dann letzten Endes dafür sorgen, dass das ganze Netz irgendwie funktioniert. Und da schauen wir uns nur ein paar nochmal kurz von an. Ja, also es gibt den Registrar-Server und der ist halt prinzipiell dafür zuständig, dass jemand, der sein VoIP-Telefon einschaltet, dass er dort angemeldet wird. Also wenn ich einen Vertrag irgendwo habe mit einem VoIP-Provider, dann gibt es halt einen Registrar-Server, den der mir genannt hat und diesen Server muss ich dann eintragen in meiner Applikation und muss mich da anmelden und dann ist praktisch ab dem Moment der Anmeldung klar, wo ich erreichbar bin, weil mit meiner Anmeldung übertrage ich meine aktuelle IP-Adresse, ja, und dann ist es später möglich, dass ich da gefunden werde. Das ist einfach diese Basisfunktion des Registrar-Servers. Gut, was die Proxy-Server jetzt im Detail machen, ist nicht so wichtig. Ja, und eigentlich auch die übrigen Server würde ich jetzt nicht als so wichtig betrachten. Also insbesondere auch diese etwas komplizierteren Aufbauten der Verbindung hier, das müssen Sie sich auch nicht so genau anschauen. Das ist grundsätzlich so ein Feature, wie Call Forking gibt, dass also praktisch mehrere Endgeräte gleichzeitig angesprochen werden, das sollte man schon wissen, aber wie es jetzt im Detail funktioniert und welcher von den Servern dafür zuständig ist, das ist nicht so spannend. Okay, Redirect-Server machen wir auch nicht. Und die Location und Presence Server auch nicht. Ja, eigentlich der ganze Rest nicht mehr. Es kommen jetzt noch 4 Folien oder so. Zwei Stück. Nee, weil wir haben über Skype außer dieser Folie haben wir nichts gesagt. Ja. Das wäre jetzt albern, wenn ich dann sagen würde, was ist ein Nachteil von SIP gegenüber Skype, wenn Sie nur diese eine Folie gesehen haben. Ja. Also mir ist schon klar, dass ich eine ganze Menge von dem Stoff ausschließe. Aber ich denke, Sie haben jetzt auch gesehen, in diesen Probeklausuren sind jetzt nicht alle mit einer 1.0 rausgegangen, obwohl sie die Materialien da hatten. Also ich denke, es ist noch genug Stoff da, dass das ist jetzt nicht so kinderleicht irgendwie wird. Jetzt schaue ich nochmal schnell durch die ATM-Folien durch. Ja, also in den ATM-Folien ist eigentlich das einzige, geht zu. Dieser Teil mit den virtuellen Verbindungen. Was macht er? Ja, das sind die ATM-Folien, die ich noch hinterhergeschoben hatte. Und da würde ich empfehlen, dass Sie sich einfach nochmal diese, das sind nur 1, 2, 3, 4 Folien, dieses Konzept da mit den virtuellen Verbindungen und Kanälen anschauen. Insbesondere dann auch dieses Bild hier dazu, was das Ganze an einem Beispiel mal gezeigt hat. Das ist ab G24. Und diese Folie ist G27. Achso, es wird genau nicht angezeigt da unten. Ja, und da haben wir halt diese virtuellen Pfade auch. Das ist das, was hier so eingekringelt ist. Also da sind 3 zusammen, die in so einem Pfad drin sind. Und da war die Idee, dass das fast sowas ist wie eine Standleitung. Also dass man das vom Handling her wie eine Standleitung betrachten und verwenden kann. Und darüber mehrere virtuelle Kanäle gebündelt werden in so einem Pfad. Ja. Genau, und die ganzen restlichen Sachen aus den ATM-Folien, ich meine, das kann man sich nochmal anschauen, aber da ist jetzt ansonsten nichts dabei, was ich dann abfragen würde. Ja, dann sind wir mit der Stoffzusammenfassung sind wir durch. Die Frage ist jetzt, ob Sie noch zu dem Stoff, zur Prüfung oder anderen Sachen rund um die Prüfung irgendwelche Fragen haben. Es ist immer noch nicht der Klausurteil von Herrn Metz da. Also ich habe heute... Haben Sie noch einen Termin bei dem nächste Woche?
Donnerstag. Wenn er krank ist, weiß ich nicht, ob er den Donnerstagstermin
noch. Jo.